Vater, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir, dass du hier bist, um zu uns zu sprechen, Gott. Und ich bete, dass du mir hilfst, dass du mir die richtigen Worte gibst, dass du mich führst durch diese Predigt, Herr. Ich bete, dass dein Wort hier auf guten Boden fällt und dass wir es annehmen und dass es gut gedeiht in uns, Herr. Amen. Guten Morgen. Ich stelle mal einmal kurz diesen Ständer woanders hin. So, immer so frei. Ist schön, mal wieder bei euch zu sein. Dankeschön. Gleich vorweg mal eine Frage, die vielleicht so ein bisschen aus der Luft gegriffen scheint, aber ihr werdet sehen, das passt zu heute. Wer von euch ist HSV-Fan? Zwei, okay. Wer von euch war schon mal HSV-Fan? Anja, du warst schon mal HSV-Fan. Warum bist du kein HSV-Fan mehr? Okay. Ich interessiere mich auch nicht so sehr für Fußball, nur alle zwei Jahre zu den großen Turnieren. Wer von euch war schon mal Fan von irgendwas und ist es nicht mehr? Ja, also doch einige, ne? Also Fan ist ja auch so ein Begriff. Irgendwie etwas richtig toll finden und dann irgendwann findet man das nicht mehr ganz so toll. Ich glaube, das geht den meisten von uns so, dass wir das mal erlebt haben. Und es gibt eine Bewegung in Amerika, die heißt Not a Fan. Kein Fan. Und die hat das auch schon nach Deutschland geschafft, die gibt es hier in Deutschland auch. Und vielleicht kennt ihr die, einige von euch kennen vielleicht diese Bewegung. Und was diese Bewegung ausdrücken möchte, ist, ich bin kein Fan von Jesus. Ja, Hammer. Das ist ja erstmal eine krasse Aussage, oder? Und man kann das auch leicht falsch verstehen. Und ich möchte mal wir gucken uns das heute ein bisschen genauer an. Heißt denn das eigentlich, dass diese Bewegung, dass die Jesus nicht mögen, wenn sie kein Fan von Jesus sind? Wir gucken uns das mal an. Ich bin kein Fan von Jesus. Ich glaube, diese provokative Aussage passt zu heute, zu unserer Zeit, und sie passt auch zum Palmsonntag. Und die Stelle, wir haben schon so ein bisschen was über dieses Thema gehört. Ich lese jetzt aus Johannes 12, das ist dann aus einem anderen Evangelium, wir haben diese Stelle noch nicht gehört heute, und ihr dürft gerne aufschlagen, wenn ihr mitlesen wollt. Johannes 12, Abvers 12. Als am nächsten Tag die große Menge, die aus Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien, Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht in Sacharja 9, Vers 9. Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte diese Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander, ihr seht, dass er nichts ausrichtet, siehe, alle Welt läuft ihm nach. Also wenn wir über das Fansein sprechen, dann glaube ich, sehen wir in dieser Passage in der Bibel einen direkten Bezug. Jesus, der verheißene König, nähert sich Jerusalem. Und das Volk, das weiß schon längst Bescheid, und sie laufen ihm entgegen und sie rufen, Hosianna, gelobt ist der König, der kommt im Namen des Herrn. Und sie brechen in Jubel aus, wie wir vorhin schon gehört haben. Und die Stimmung, die ist am Kochen und sie legen ihre Kleider auf den Boden und wedeln mit Palmzweigen. Und dieses ganze Trara für den König, der da kommt, der verheißen wurde. Und merkwürdig ist doch, dass dieser Anblick, den sie da sehen, gar nicht so sehr dem eines Königs gleicht, was man so erwarten würde. Jesus kommt nicht auf einem großen Ross dahergeritten, sondern auf einem jungen Esel. Überhaupt, muss ich sagen, stelle ich mir die Frage, warum jubeln diese Leute? Warum jubeln sie? Wir wissen doch eigentlich, wir lesen in den Evangelien, dass Jesus in vielen Städten gar nicht so ein beliebter Gast war. Die Leute, denen war lieber, er würde schnell weiterziehen. Die wollten ihn gar nicht so richtig in ihrer Mitte haben. Denn sie wussten, da wo Jesus ist, da ist Herausforderung. Da werden wir gefragt. Da werden unsere Werte, da werden unsere Handlungen, alles das, was wir sind, herausgefordert und getestet. Ist es nicht so, dass Jesus da gebeten wurde, nachdem er einen Mann von den Dämonen freigesetzt hatte, schnell die Stadt zu verlassen? Warum? Ja, weil es die Leute was kostete. Die Dämonen sind in eine Schweineherde eingefahren, die Schweine sind die Klippe runter und waren tot. Das ist natürlich ein wirtschaftlicher Schaden. Ja, cool, Jesus, danke das mit dem Mann, aber geh doch bitte weiter. Jesus war da, wo er hinging, oft ein Ärgernis. Warum also jubeln diese Leute? Und die Antwort steht in Vers 17. Kurz vorher war diese Sache mit Lazarus passiert. Ein Toter wurde zum Leben auferweckt. Was für ein Zeichen. Was für ein Wunder. Was für ein Grund zum Jubeln. Ja, dieser Mann, der muss wirklich der verheißene König sein. Er muss wirklich derjenige sein, der kommt, um uns von der römischen Herrschaft zu befreien. Aber es ist schon so ein bisschen merkwürdig, dass er auf dem Esel kommt. Diese Menschen, die da jubeln, die folgten den Zeichen und Wundern, von denen berichtet wurde. Und jetzt in diesem Moment folgen sie den Berichten von der Auferweckung des Lazarus. Diese Auferweckung von den Toten war ja der ultimative Beweis. Jesus war der, der er sagte, der er ist. Doch, wenn wir weiterlesen, sind es auch diese Menschen, die ein paar Tage später rufen, kreuzigt ihn. Ist das nicht merkwürdig? Und das ist das Problem eines Fans. Fans sind fasziniert von ihrem Idol, fasziniert von ihrer Fußballmannschaft, dem HSV, fasziniert von irgendwelchen Rockstars, von irgendwelchen Schauspielern oder Politikern. Sie sind so bestrebt, diesen Leuten irgendwie nahe zu kommen. Sie zögern nicht, viel Geld auszugeben, um irgendwie in die Nähe dieser Menschen zu kommen. Und doch ist es so, dass dieser Enthusiasmus ganz schnell wieder abflacht. Sobald das Fußballteam nicht mal die Leistung erbringt, die von ihm erwartet werden, sobald um diesen Star irgendein Skandal auftaucht, sobald irgendwas passiert, was der Menge nicht gefällt, flacht dieser ganze Enthusiasmus wieder ab. Fan sein ist also oft ein sehr kurzlebiges Engagement. Ich bin kein Fan von Jesus. Kannst du mittlerweile schon so ein bisschen zustimmen? Was Jesus wirklich sucht, sind keine Fans. Was Jesus sucht, sind Nachfolger. Und Nachfolger im Gegensatz zu Fans sind beständig. Und sie sind bereit, sich Umständen und Herausforderungen der Nachfolge anzupassen. Sie sind bereit, dorthin zu gehen, wohin derjenige geht, dem sie nachfolgen. Sie sind bereit, auch dieselben Schwierigkeiten auf sich zu nehmen. Und sie wissen, dass ihre Hingabe nicht nur eine kurze Zeit in Anspruch nehmen wird, sondern sie wissen, das wird sie vermutlich ihr ganzes Leben lang begleiten und ihr Leben lang bestimmen. Und ich muss dich jetzt fragen, bist du Fan oder Nachfolger? Und das ist eine Frage, die müssen wir uns oft stellen. Ich denke, wir sollten immer wieder diese Frage im Kopf haben, sind wir Fan von Jesus? Sind wir begeistert von dem, was er tut? Oder sind wir Nachfolger? Sind wir begeistert von ihm? Das ist eine existenzielle Frage. Und ich werde später nochmal fragen, denn ich bin ja noch nicht am Ende angelangt. Also wie gesagt, ich glaube, diese Frage, ob du Fan oder Nachfolger bist, ist entscheidend. Nicht nur entscheidend darin, wie deine Beziehung zu Gott aussieht, sondern eben auch entscheidend darin, wie du Prüfungen meistern wirst, wie du durch dieses Leben hindurchgehen wirst. Denn was du eben schon gesagt hattest, Wolfgang, die Lage, die spitzt sich zu, weltweit. Die politische Lage ist so scharf wie lange nicht mehr. Die Welt ist ein Pulverfass. Diese Woche wurden Menschen auf offener Straße vergast. Wenig später gab es den Angriff auf Syrien von Seiten Trumps, der sich dann gleichzeitig mit Assad und Putin anlegt. Heute Morgen habe ich gelesen, dass Trump seine Schiffe vor Nordkorea positioniert. Das kann alles ganz schnell gehen. Und uns ist nicht klar, wie angespannt die Situation wirklich ist. Aber es ist nicht nur auf politischer Ebene, sondern es ist eben auch auf Ebene der Gesellschaft. Wir haben von dem Anschlag in Schweden gehört und es ist nicht der erste, der in diese Richtung passiert. Und es ist nicht der letzte, der passieren wird. Und ich frage mich, haben wir nichts gelernt? Hat die Menschheit nichts gelernt? Jesus hat gesagt, die Dinge werden sich verschlechtern. Er hat gesagt, wie es aussehen wird, wie es auch um die Christen aussehen wird. Dass viele abfallen werden vom Evangelium, dass viele sich abwenden werden vom Glauben in der Zeit dieser Schwierigkeiten. Und er hat auch gesagt, dass es den Christen an den Kragen gehen wird. Dass wir verfolgt werden, weil er schon verfolgt wurde. Nachfolger durchleiden dasselbe wie derjenige, dem sie nachfolgen. Und ich habe öfters mal über dieses Szenario nachgedacht. Was würde ich tun, wenn man mein Leben bedrohen würde und mir sagen würde, schwör Jesus ab oder du stirbst? Was würde ich tun? Was würdest du tun, wenn man dich bedroht? Was würdest du tun, wenn man noch schlimmer deine Familie bedroht? Wenn man sagt, hey, entweder du schwörst Jesus ab oder deine Familie stirbt vor deinen Augen. Und ich will hier nicht endzeitig daherreden, denn das ist etwas, was jetzt passiert. Diese Dinge passieren jetzt. Nicht unbedingt vor unserer Haustür. Aber die Länder, in denen das passiert, sind nicht mehr ganz so fern. Und die Zeit, in der das hier passieren wird, ist nicht mehr fern. Ich habe diese Woche eine Familie besucht, und der Ehemann, der kommt aus muslimischem Hintergrund und der hat sich bekehrt und er muss diesen Umstand vor seinen Eltern, vor seiner Familie geheim halten. Er darf ihnen das nicht sagen. Sein Vater hat zu ihm gesagt, Junge, wenn du Christ wirst, werde ich dich töten. Und dann werde ich deine Frau töten. Und dann werde ich deine Kinder töten und danach werde ich mich töten. Für diese Unehre, die du über meine Familie gebracht hast. Die Bedrohung ist längst da. Also was würdest du tun? Und ich weiß selbst manchmal nicht, was ich tun würde, wenn ich ehrlich bin. Würde ich zu Jesus halten? Stell dir diese Frage, stell dir das wirklich vor, was würdest du tun? Ja, ich will zu Jesus gehören, aber bin ich auch bereit, dafür zu bezahlen? Jetzt jubeln wir dem König noch zu. Jetzt jubeln wir ihm zu und sind begeistert. Aber was ist, wenn die Zeiten wirklich hart werden, auch für uns hier? Und spätestens dann wird sich zeigen, wer Fan ist und wer Nachfolger ist. Und der Unterschied, der ist erstmal gar nicht so leicht sichtbar. Nach außen zeigt sich das gar nicht immer. Denn jubeln tun auch die Fans und die Nachfolger zusammen. Oft liegt der Unterschied zwischen Fan und Nachfolger in den Dingen, die im Verborgenen sind. Dinge, die du tust, wenn kein Mensch dich sieht. Wenn kein Mensch dich loben kann. Und hier zu stehen und zu predigen, ist leicht. Wirklich. Man darf vor Leuten reden, man darf das Evangelium verkünden, das Wort Gottes. Man wird anschließend oft gelobt und so weiter. Das ist leicht, hier zu stehen. Aber falls du dir mal gewünscht hast, es aufzukönnen, die große Herausforderung, die ist nicht hier vorne. Die große Herausforderung ist zu Hause, im Alltag, mit Menschen, die dich nicht so behandeln, wie du dir das wünschst. Mit Menschen, die Jesus nicht kennen, da ist die große Herausforderung im Leben selbst, nicht hier vorne auf der Kanzel. Also, was lebst du zu Hause? Wie ist dein Glaube gegenwärtig? In dem, wie du redest, in dem, wie du lebst, in dem, wie du denkst. Wovon träumst du? Worüber lachst du? Worüber weinst du? Und vor einiger Zeit hat die Frau des Schulleiters auf der Bibelschule uns mal diese drei Fragen gestellt. Wovon träumst du? Worüber lachst du? Worüber weinst du? Und ich glaube, deine Antworten auf diese drei Fragen sind so ein ganz gutes Messgerät, um zu gucken, wie es um dich und deine Beziehung zu Gott wirklich steht. Wovon bist du erfüllt? Was sind deine Wünsche und deine Träume? Drehen sie sich um dich oder drehen sie sich um Gottes Werk hier auf der Erde? Und das ist herausfordernd, oder? Das ist schwierig. Ich stelle mir diese Fragen, diese drei Fragen sehr häufig und versuche zu analysieren, wie es um mich steht, wie es um meine Beziehung zu Gott steht. Weil ich will Gott gefallen. Ich will nicht, dass Dinge mich beherrschen, die Gott missfallen. Ich will nicht, dass Gedanken in meinem Kopf sind, die Gott missfallen. Ich will nicht Dinge sagen und Dinge tun, die Gott missfallen, denn hey, er sieht es. Und hey, wir als Gemeinde, wir als sein Leib, wir müssen uns überprüfen. Ja, der Heilige Geist wird uns auf Dinge aufmerksam machen, aber wir selbst haben auch eine Verantwortung dafür, wie es um unsere Beziehung zu Gott steht. Ich möchte, dass meine Träume und Wünsche synchron sind mit Gottes Träumen und Wünschen. Und ich wünsche mir das für jeden hier. Nachfolger wollen Jesus ähnlich sein. Also bist du ein Nachfolger? Wenn wir ein gutes Beispiel für Nachfolge und für echte Hingabe sehen wollen, dann müssen wir uns gar nicht so weit von dieser eben gelesenen Stelle wegbewegen. Nicht nur Johannes, sondern eben auch Matthäus und Markus berichten von dieser Stelle, von dieser Frau, die ihr kostbares Salböl ausgießt. Und wir lesen das mal in Johannes 12, die Verse 1 bis 11. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machten sie ihm ein Mahl und Martha diente bei Tisch. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria, oder in den anderen Evangelien wird einfach gesagt, eine Frau, da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Nadel und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Da sprach einer seiner Jünger, Judas Iskariot, der ihn hernach verriet, warum wurde dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft und das Geld den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil ihm an den Armen lag, sondern er war ein Dieb. Er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben wurde. Da sprach Jesus, lass sie. Es soll gelten für den Tag meines Begräbnisses. Denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch, aber mich habt ihr nicht alle Zeit. Da erfuhr eine große Menge der Juden, dass er dort war, und sie kamen nicht allein um Jesu willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er von den Toten aufgeweckt hatte. Aber die Hohenpriester beschlossen, auch Lazarus zu töten, denn um seinen Willen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Diese Stelle bietet eigentlich genug für eine eigene Predigt. Ich will so ein paar ganz besondere Punkte rausziehen. Also wie gesagt, Maria oder wie die anderen Evangelien sagen, eine Frau, die tat etwas, was den Anwesenden wirklich einfach unverständlich vorkam. Was tut diese Frau da? Sie nimmt dieses kostbare, dieses reine Öl und verschwendet es. Sie verschwendet es einfach und kippt es über die Füße von Jesus. Judas nennt hier einen Verkaufswert von diesem Öl. 300 Silbergroschen oder 300 Denare. Ein einfacher Arbeiter verdiente zu der Zeit einen halben Denar oder vielleicht einen Denar pro Tag. Das heißt also, hier ging mal eben schnell 1 bis 2 Jahreslöhne über Jesu Füße. Damit ihr mal eine Größenordnung habt. Aber das war dieser Frau völlig unwichtig. Sie wollte Jesus das Beste geben, was sie hatte. Sie gab das Wertvollste, was sie besaß, dieses teure Öl, 2 Jahresgehälter wert. Und anschließend nahm sie das, was im Nahen Osten immer noch als Schönheitsideal gilt, ihr Haar, und trocknete damit die Füße Jesu ab. Ich meine, erkennt ihr die Aussagekraft? Sie sagt im Prinzip, was ich besitze, bedeutet mir nichts. Es ist mir unwichtig. Und darüber hinaus bedeutet meine Schönheit mir auch nichts. Ich nehme mein Haar, das fast von allen so bewundert wird, und wisch dir damit die Füße ab. Ich will nur eines, dich, Jesus, ehren. Ich will mich und mein Leben und was ich habe an dich verschwenden. Und das finde ich so schön. Gestern ging mir das auf, wie schön das wirklich ist. Denn das zeigt uns, ja, es ist möglich. Es ist möglich, ein Herz zu haben, das so erfüllt ist von Jesus, dass man alles andere bereit ist aufzugeben. Dass man sich selbst, seine Bedürfnisse nach Wohlstand, seine Bedürfnisse nach Schönheit, alles in den Hintergrund stellt, weil man weiß, er ist es wert. Und Jesus lässt diese Geste zu. Ich glaube, er lässt es zu aus dem Grund, weil er ihr Herz sieht. Weil er sieht, ja, das ist aufrichtig. Das passiert aus einem echten, demütigen und hingegebenen Herzen. Glaubst du, dass diese Frau oder Maria, je nachdem, glaubst du, dass diese Frau auch bei den Leuten stand, die riefen, kreuzigt ihn? Völlig unmöglich. Und jetzt schenkt uns dieser Bibelabschnitt nochmal den klaren Kontrast zwischen Fan und Nachfolger. Da erfuhr eine große Menge der Juden, dass er dort war, und sie kamen nicht allein um Jesu willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er von den Toten auferweckt hatte. Viele Menschen kamen, aber nicht allein wegen Jesus. Ja, Jesus ist schon auch spannend und sehenswert, aber zeigt uns doch mal das Wunder. Zeigt uns doch mal das, was er vollbracht hat. Diesen Mann, den er von den Toten auferweckt hat, den müssen wir sehen. Vielleicht haben wir ja Glück und Jesus bringt noch mehr Wunder vor unseren Augen. Vielleicht macht er so richtig krasse Sachen, von denen wir dann berichten können. Versteht ihr, wie gefährlich dieses Denken ist? Diese Leute, die träumen nicht von Jesus, sondern sie träumen von den Wundern, die er tut, von den Zeichen, die er mitbringt. Wovon träumst du? Ich glaube, wir sind immer dicht dran, so an dem Fehler, will ich schon fast sagen, dass wir Jesus wegen seiner Zeichen und seiner Wunder folgen. Und nicht, weil er ist, wer er ist. Wunder und Zeichen sind faszinierend und Gottes Wirken und seine Berührung sind faszinierend. Aber es passiert so leicht, dass unser Blick sich darauf richtet, anstatt auf Jesus. Als ich auf der Bibelschule war, da hatten wir ganz oft so Konferenzen, wirklich spannende Events, die über mehrere Tage gingen, wo dann tolle Prediger da waren, super Lobpreiszeiten. Und ich habe dann immer so beobachtet, wie die Leute um mich rum diese Begegnung hatten mit Gott und wie sie Sachen erlebt haben und wie sie verändert wurden und alles mögliche, wie sie geheilt wurden. Das war echt spannend zu beobachten. Und ich habe mir immer gewünscht, ja, hey, sowas möchte ich auch erleben. Das will ich auch erleben. Und versteht ihr? Ich konnte mich gar nicht mehr so richtig auf die Anbetung selbst konzentrieren. Auf den König selbst. Sondern ich habe gesehen, was mit den Leuten passiert und habe gesehen, das will ich auch. Ich will das, was diesen Menschen passiert. Und habe aber den Blick von Jesus weggelenkt. Naja, dann war es auch egal, wie viele Leute für mich gebetet haben, um das zu empfangen, was ich empfangen wollte. Es passierte halt einfach nichts. Über so ein paar Jahre. Aber irgendwann, als ich mich dann damit abgefunden hatte, dann gab es so Momente, wo ich einfach beim Bibellesen, einfach beim Gebet oder im Lobpreis intensive Begegnung mit Gott hatte. In den Momenten, wo ich ihn gesucht habe, habe ich ihn gefunden. Kennt ihr solche Momente? Könnt ihr das bestätigen? Wenn du ihn suchst, wirst du ihn finden. Und dann werden Zeichen und Wunder folgen. Andersrum, wenn du Zeichen und Wunder suchst, dann wirst du vielleicht Zeichen und Wunder bekommen, aber aus allen möglichen Richtungen, die du gar nicht haben möchtest. Und jetzt kommt der König hier auf einem Esel angeritten. Und die Menge ruft Hosianna. Das heißt so viel wie Herr, hilf doch. Herr, hilf uns. Sie jubeln also nicht nur, sondern sie bitten ihn auch um Hilfe und sie heißen ihn willkommen, wie gesagt, als der König, der sie endlich freisetzen wird von der Herrschaft der Römer, die da in ihrem Lande, die das Land unterjocht und das Volk unterjocht. Befreie uns von den politischen Umständen. Befreie uns von finanzieller Mittellosigkeit, von Krankheit und Verfolgung. Aber Jesus sagt, die Nachfolge ist etwas, was dich was kosten wird. Nimm dein Kreuz auf dich. Gib auf, was dir wertvoller ist als ich und lass zurück, was dich festhält. Gib mir dein Leben und dann wirst du Leben bekommen. Und ich zeig dir, wie das aussehen kann. Und plötzlich, als da keine Zeichen und Wunder mehr geschahen, und dieser König, der willkommen geheißen wurde, verwundbar war und offenbar von den Mächten umhergerissen werden konnte und ans Kreuz genagelt werden konnte, da verlor die Menge ihren Glauben. Die Sache mit Lazarus war immer noch passiert. Das stand ja immer noch im Raum. Er hatte Lazarus von den Toten aufgeweckt. Und doch verloren sie den Glauben und riefen, kreuzigt ihn. Ist das diese ganze Sache etwas, was du nachempfinden kannst? Also, wir kommen ja gut mit Glauben klar, wenn Gott reagiert, wenn er Gebete erhört, wenn wir ihn erleben. Aber was ist, wenn es still bleibt? Was ist, wenn sich Gebet anfühlt wie ein Monolog? Was ist, wenn der König plötzlich gar nicht mehr so siegreich aussieht, wie er es eigentlich in unseren Vorstellungen tun müsste? Lukas 22 spricht von wahrer Größe, die eben nicht den Anschein von Königlichkeit hat. Da steht ab Vers 24, und das ist auch spannend. Jesus erzählt davon, dass er gehen wird, dass er sterben wird und so weiter. Und was passiert? Die Jünger streiten sich, wer der Größte ist. Es erhob sich ein Streit zwischen ihnen, wer von ihnen als der Größte gelten sollte. Er aber sprach zu ihnen, die Könige herrschen über ihre Völker und ihre Machthaber lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Vornehmste wie ein Diener. Denn wer ist größer, der zu Tisch sitzt oder der dient? Ist es nicht der, der zu Tisch sitzt? Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Und das hat das Volk nicht erkannt. Das haben sie nicht erkannt, dass wahre Größe im Reich Gottes auf Erden darin besteht, dass man sich selbst erniedrigt und dient. Und es geht weiter. Ihr aber seid es, die ihr ausgeharrt habt bei mir in meinen Anfechtungen. Und wie mir mein Vater das Reich bestimmt hat, so bestimme ich für euch, dass ihr essen und trinken sollt an meinem Tisch in meinem Reich und sitzen auf Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Jesus spricht vom Ausharren, vom Dranbleiben. Auch wenn das nicht so leicht ist. Und es sind schwere Zeiten dabei. Und das Wort Ausharren, das impliziert schon den Kampf, der damit verbunden ist. Du brauchst Willen zum Ausharren. Du musst es wollen. Aber dann ist der Lohn dir auch sicher. Und Jesus, der ja weiß, dass Petrus ihn verleugnen wird, der spricht ihn darauf an. Der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Er will die Herde voneinander trennen. Er will, dass ihr Fans seid. Dass ihr wankelmütig seid. Er will, dass ihr kurzatmig seid, dass ihr schnell begeistert seid von mir aus, aber dass es auch schnell wieder abflacht. Da will er euch haben. Ihm ist es recht, wenn ihr Hosianna ruft. Wenn ihr um Hilfe betet, aber schnell wieder aufgebt, wenn es nicht so kommt, wie ihr euch das vorstellt. Und wenn sich dann schön so schleichend euer Ton ändert in kreuzigt ihn, da will der Satan dich haben. Aber Jesus will Nachfolger. Jesus will jene, die ihm nachfolgen. Und ich glaube, wir sind aufgefordert, uns zu prüfen. Gerade in dieser Zeit, wo die Welt ein Pulverfass ist und sich die Umstände, die wir so kennen, von heute auf morgen ändern können. Ich glaube, die Zeit, wo wir rumspielen können, ist vorbei. Die Zeit, wo wir unseren Glauben auf die leichte Schulter nehmen können, ist vorbei. Wie steht es um dich? Bist du bereit, dein Kreuz auf dich zu nehmen? Bist du bereit, dein Leben zu leben für Jesus? Ihm zu geben, was ihm zusteht? Ihm zu geben, was dir wertvoll ist und ihn an die erste Stelle zu stellen. Bist du bereit, an ihm dran zu bleiben, selbst wenn es schwierig wird? Und es wird schwierig werden, hat Jesus gesagt. Es wird schwierig werden. Und ich glaube auch, wir sind dichter dran als jemals zuvor, natürlich. Ich glaube aber, ich bin kein Prophet, aber ich kann mir vorstellen, dass wir das erleben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir wachsam sind. Dass wir uns überprüfen. Dass wir unsere Beziehung zu Gott überprüfen. Jeden Tag. Und dass wir den geraden Weg gehen auf Jesus zu. Dass wir uns nicht verführen lassen. Dass wir uns nicht damit zufrieden geben, dass wir Fans sind. Dass wir uns nicht damit zufrieden geben, den König zuzujubeln. Sondern dass unser Bestreben, unser Herzenswunsch, es ist, ihm nachzufolgen und ihm zu gefallen in den Dingen, die wir denken, tun, in den Dingen, die wir nicht denken, die wir nicht tun, in den Dingen, wie wir unser Leben leben. Und dann wird der Lohn groß sein. Aber wenn du nicht ausharrst, dann gehst du irgendwie durch die Maschen. Vater, du hast uns gewarnt. Du hast uns gesagt, dass es schwierig werden wird. Aber du hast auch gesagt, Jesus, du hast gesagt, ich bin bei euch bis ans Ende aller Tage. Herr, hilf uns, bei dir zu bleiben. Hilf uns, dir nachzufolgen. Hilf uns, Herr, dich ins Zentrum zu stellen und dich an die erste Stelle unseres Lebens zu stellen. Hilf uns, Nachfolger zu sein, die dir gefallen. Und ich glaube, Herr, ich glaube, daraus wird das Leben in Fülle entstehen. Ich glaube, daraus wird sich dann ergeben, dass Zeichen und Wunder folgen, die von dir sind, Herr. Gott, wir wollen nicht nur einfach irgendwie vor uns hinleben, sondern wir wollen das Salz und das Licht sein, zu dem du uns berufen hast. Und ich bete, dass du diese Gemeinde segnest, dass du uns segnest, jeden Einzelnen hier. Dass du uns hilfst, uns selbst zu überprüfen. Und danke, dass du uns versprochen hast, dass du uns dabei nicht alleine lässt.